Und zwar, geht es darum, dass Gott euch einlädt, das, was er eigentlich euch geben will, wirklich auch zu nutzen. Wir haben einen gewissen, ich sag's mal so, technologischen Rückschritt erlebt in Südafrika, wo halt nicht jeder Flatrate hat, sondern wo wirklich noch per Megabyte abgerechnet wird und das nicht billig ist. Und wenn man dann zu Gast ist bei jemandem, dann überlegt man sich sehr wohl, ob man jetzt da ins Internet geht und seine Telefon- oder Internetrechnung boostet. Ja, bei uns ist es selbstverständlich, man geht ins Internet, man lädt sich runter, was immer geht, kein Problem. Dort hat man sich überlegt und dann war man halt gelegentlich mal offline für eine gewisse Zeit. Und ich glaube, dass viele von uns ein bisschen ihr Leben mit Gott so leben, als wäre es teuer, mit Gott zu kommunizieren. Ihre Online-Zeiten sehr begrenzen. Und bei Gott ist es so, dass wir immer online sein dürfen. Er hat den Preis dafür bezahlt, dass wir eine Flatrate zu ihm haben. Und er lädt dich und mich ein, diese Flatrate auszukosten, auszunutzen bis zum... Man kann sie nicht auskosten, ausnutzen, weil seine Gnade ewig ist. Das ist ein Ozean von Gnade, ein unendlicher Ozean von Gnade und wir dürfen daraus schöpfen, immer und immer wieder neu und wir dürfen immer online sein. Das ist einfach das ist ein Eindruck, den ich so hatte und euch weitergeben wollte. Ich wünsche euch allen, denen ich es noch nicht sagen konnte, persönlich ein gutes, gottgesegnetes neues Jahr. Ich wünsche, dass ihr all das, was für euch wichtig ist in diesem Jahr, dass das für euch möglich sein soll und möglich wird. Und ich hoffe, ihr habt gut dieses neue Jahr angefangen. Für diejenigen, die mich nicht kennen, ich bin Eugen Heppler, ich bin hier angestellt als Vollzeitler, man nennt es Pastor, bin leitender Ältester von einer Dreierältestenschaft und gelegentlich predige ich hier. Also das letzte Vierteljahr habe ich nicht und da haben meine sehr guten Vertreter das wunderbar gemacht und ich zehre noch immer davon. Und es ist eine gute Sache zu wissen, dass ein Stück weit es auch ohne mich geht. Am Anfang von einem Jahr kann man nicht einfach zur Tagesordnung übergehen, das haben wir schon gehört, der Tim hat es versucht rüberzubringen. Schließlich sollte man sich auf das neue Jahr irgendwie vorbereiten, aber wie kann man sich auf das neue Jahr vorbereiten? Man kann planen, oder? Was will ich dieses Jahr machen? Und wir haben geplant, schon im Vorfeld, die Planung ging weiter. Ich habe gestaunt, wie viel schon Eintragungen war fürs Predigen in diesem Jahr. Hat richtig gut geklappt, auch für Gottesdienstleitung. Man kann sich ein weiteres Ding, Ziele vornehmen. Auch das ist gut, wenn es realistische Ziele sind, weil sonst frustriert man sich und andere jedes Jahr aufs Neue. Also realistische Ziele. Man kann auch Werte definieren, nach denen man dieses Jahr leben will. Und das ist eine ganz gute Sache, weil Werte ändern sich nicht, egal wie das Jahr wird. Und über die Jahre hinweg können die immer noch bleiben. Was hilft für ein neues Jahr, ist auch, dass man es startet mit einer gehörigen Portion Ermutigung, oder? Dass man irgendwie reingeht mit einem gewissen Wissen, dieses Jahr, egal was kommt, es wird mich nicht umhauen. Egal was sein wird, ich werde durchgehen. Egal was kommen wird, ich kann es bewältigen. Oder? Solche Form von Ermutigung ist doch gut, oder? Und wir mögen doch alle Ermutigung. Also ich persönlich, ich mag schon Ermutigung. Manchmal fällt es mir schwer, sie anzunehmen, aber ich mag Ermutigung. Ich bin leider nicht so gut im Ermutigen, das muss ich auch sagen. Also meine Kinder können ein Lied davon singen. Nicht schumpfe ist schon gelobt genug. Das schwäbische Lob halt. Aber woher kommt Ermutigung? Wie bekommen wir richtige, gute Ermutigung? Bekommen wir von den Neujahrsreden? Ich glaube nicht. Wir bekommen sie aus den Verheißungen der Schrift, aus dem Wort Gottes. Und da wollen wir uns heute ein Kapitel davon anschauen, ein besonderes Kapitel. Wir lesen dazu 5. Mose 11 und die Birgit wird es uns vorlesen. Ich hoffe, ich habe die Mikros nicht gemischt oder habe nicht die auf demselben Kanal. Darfst hier hochkommen, selbstverständlich. Das Wort Gottes muss ganz oben hin. Und ich gehe runter, weil das ist ein längeres Kapitel.
Ja, das hast du dir ja ausgesucht. Genau. Also 5. Mose, Kapitel 11. So sollst du nun den Herrn, deinen Gott, lieben und sein Gesetz, seine Ordnungen, seine Rechte und seine Gebote halten, dein Leben lang. Und erkennt heute, was eure Kinder nicht wissen noch gesehen haben, nämlich die Erziehung durch den Herrn, euren Gott, dazu seine Herrlichkeit, seine mächtige Hand und seinen ausgestreckten Arm und seine Zeichen und Werke, die er getan hat unter den Ägyptern, an dem Pharao, dem König von Ägypten und an seinem ganzen Lande. Und was an der Herrmacht der Ägypter getan hat, an ihren Rossen und Wagen, wie er das Wasser des Schilfmeeres über sie brachte, als sie euch nachjagten und sie der Herr umkommen ließ, bis auf diesen Tag. Und was er euch getan hat in der Wüste, bis ihr an diesen Ort gekommen seid. Und was er Datan und Abiram angetan hat, den Söhnen Eliabs, des Sohnes Rubens, wie die Erde ihren Mund auftat und sie verschlang mit all ihren Leuten und ihren Zelten und all ihrem Gut, das sie erworben hatten, mitten unter ganz Israel. Denn eure Augen haben die großen Werke des Herrn gesehen, die er getan hat. Darum sollt ihr alle die Gebote halten, die ich dir heute gebiete, auf dass ihr stark werdet, hineinzukommen und das Land einzunehmen, dahin ihr zieht, es einzunehmen. Und dass du lange lebst in dem Lande, das der Herr, wie er euren Vätern geschworen hat, ihnen und ihren Nachkommen geben will. Ein Land, darin Milch und Honig fließt. Denn das Land, in das du kommst, es einzunehmen, ist nicht wie Ägyptenland, von dem ihr ausgezogen seid, wo du deinen Samen säen und selbst trinken musstest, wie einen Garten. Sondern es hat Berge und Auen, die der Regen vom Himmel tränkt, und ein Land, auf das der Herr dein Gott Acht hat und die Augen des Herrn deines Gottes immer da sehen, von Anfang des Jahres bis zum Ende. Werdet ihr nun auf meine Gebote hören, die ich euch heute gebiete, dass ihr den Herrn, euren Gott, liebet und ihm dient von ganzem Herzen und von ganzer Seele, so will ich eurem Lande Regen geben zu seiner Zeit. Frühregen und Spätregen, dass du einsammelst dein Getreide und deinen Wein und dein Öl. Und ich will deinem Vieh Gras geben auf dem Felde, dass ihr esset und satt werdet. Hütet euch aber, dass ich euer Herz nicht betören lasse, dass ihr abfallet und dienet anderen Göttern und betet sie an, und dass dann der Zorn des Herrn entbrenne über euch und schließe den Himmel zu, sodass kein Regen mehr kommt. Und die Erde ihr Gewächs nicht gibt und ihr bald ausgetilgt werdet aus dem Lande, das euch der Herr gegeben hat. So nehmt nun diese Worte zu Herzen und in eure Seelen und bindet sie zum Zeichen auf eure Hand und macht sie zum Merkzeichen zwischen euren Augen und lehrt sie eure Kinder, dass du davon redest, wenn du in deinem Hause sitzt oder unterwegs bist, wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst. Und schreibe sie an die Pfosten deines Hauses und an deine Tore, auf dass ihr und eure Kinder lange lebt in dem Lande, das der Herr, wie er deinen Vätern geschworen hat, ihnen geben will, solange die Tage des Himmels über der Erde wären. Denn wenn ihr diese Gebote alle halten werdet, die ich euch gebiete, und danach tut, dass ihr den Herrn, euren Gott, liebet und wandelt in allen seinen Wegen und ihm anhanget, so wird der Herr alle diese Völker vor euch her vertreiben, dass ihr größere und stärkere Völker beerbt, als ihr es seid. Alles Land, darauf eure Fußsohle trifft, soll euer sein. Von der Wüste bis an den Berg Libanon und von dem Strom Euphrat bis ans Meer im Westen soll euer Gebiet sein. Niemand wird euch widerstehen können. Furcht und Schrecken vor euch wird der Herr über alles Land kommen lassen, das ihr betretet, wie er euch zugesagt hat. Siehe, ich lege euch heute vor den Segen und den Fluch. Den Segen, wenn ihr gehorcht den Geboten des Herrn eures Gottes, die ich euch heute gebiete. Den Fluch aber, wenn ihr nicht gehorchen werdet den Geboten des Herrn eures Gottes und abweicht von dem Wege, den ich euch heute gebiete, dass ihr anderen Göttern nachwandelt, die ihr nicht kennt. Wenn dich nun der Herr, dein Gott, in das Land bringt, in das du kommen sollst, es einzunehmen, so sollst du den Segen sprechen lassen auf dem Berge Gerizim und den Fluch auf dem Berge Ebal, die jenseits des Jordans liegen, an der Straße gegen Sonnenuntergang im Land der Kanaaniter, die im Jordantal wohnen, Gilgal gegenüber, bei der Eiche More. Denn ihr werdet über den Jordan gehen, dass ihr hineinkommt, das Land einzunehmen, das euch der Herr, euer Gott, gegeben hat, damit ihr es einnehmt und darin wohnt. So habt nun Acht, dass ihr tut nach allen Geboten und Rechten, die ich euch heute vorlege.
Ein langes Kapitel und deshalb möchte ich mich auf ein paar Verse beschränken, nämlich auf die Verse 10 bis 15. Wer es in seiner Bibel ein wenig nachlesen will, kann das tun. Ich werde immer wieder die einzelnen Verse anzeigen lassen. In diesen Versen steht im Prinzip, warum ich auf diesen Text gekommen bin. Weil ich habe eigentlich fürs des Jahresschluss einen Text gesucht und bin über diesen Text gestolpert und fand dann aber, na, der ist eigentlich was fürs Neujahr. Und ich fand einen guten Text, der uns helfen kann, das neue Jahr etwas zu betrachten. Das neue Jahr ist wie ein unbestelltes, wie ein unerobertes Land. Es liegt vor uns, es ist uns unbekannt, was auf uns zukommt. Hat man das Ziel, in diesem Jahr eine Ernte einzufahren, dann ist es so, dass man vorher das Land bestellen muss, oder? Man muss etwas säen, bevor man eine Ernte einfahren muss. Man muss planen, wann man denn diese Ernte einbringen will und entsprechend früh dann auch säen, weil sonst geht der Samen vielleicht nicht frühzeitig auf, damit er auch Frucht bringen kann. Deshalb ist es wichtig, dass man plant, dass man weiß, wohin man in diesem Jahr will. Was ist dein Ziel für dieses Jahr 2020? Was ist dein realistisches Ziel? Was willst du erreichen oder am Ende des Jahres getan haben? Das Land liegt vor einem und man nimmt es mit jedem Tag etwas mehr in Besitz. Unser ganzes Leben ist wie ein unerforschtes, unbekanntes Land, weil man es eben nicht weiß, was auf einen zukommt. Und das geistliche Leben ist es umso mehr. Und was mich an diesen Versen 10 bis 15 fasziniert, ist die Tatsache, was Gott über dieses Land sagt, in das er sein Volk zu führen gedenkt. Er sagt ihm, Vers 10, denn das Land, in das du kommst, um es in Besitz zu nehmen, ist nicht wie das Land Ägypten, von wo ihr ausgezogen seid, wo du deine Saat sätest und mit deinem Fuß wässertest wie ein Gemüsegarten. Ja, da ist das Wasser geflossen, man musste nur mit dem Fuß ein bisschen treten und dann ist das Wasser schon in eine andere Richtung geflossen. Es war halt das Nildelta, wo es einfach war zu bestellen. Fast schon selbstläuferisch. Man musste gar nicht viel machen. Samen aussäen, Wasser reinlaufen lassen und dann war es schon. Nein, das Land, in das du, das ihr hinüberzieht, um es in Besitz zu nehmen, ist ein Land mit Bergen und Tälern. Vom Regen des Himmels trinkt es Wasser. Das heißt, in diesem Land seid ihr voll und ganz angewiesen darauf, dass ich es regnen lasse. Da ist nichts selbstverständlich. Ihr seid darauf angewiesen, dass ich Wachstum gebe, dass ich euch Segen gebe. Es wird nichts normal laufen. Ihr könnt euch nicht auf eure alten Erfahrungen verlassen. Ja, wir säen und dann kommt schon irgendwie was bei raus. Nein, ihr seid abhängig von mir. Und wenn wir über dieses Land Kanaan nachdenken, von dem Gott hier redet, dann erinnern wir uns vielleicht an die Geschichte der Kundschafter, die 40 Jahre zuvor in dieses Land gekommen sind. Und was berichten diese Kundschafter von diesem Land? Und was bringen sie mit von diesem Land? Sie berichten, es ist ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Sie bringen riesige Trauben mit, die zeigen sollen, welchen Reichtum dieses Land darstellt. Und nun kommt's. Sie bringen es aus einem Land, das bewohnt ist von den Kanaanitern. Denjenigen, die das Volk Israel jetzt vernichten soll. Denjenigen, die über 4 Jahrhunderte hinweg Zeit hatten, Buße zu tun und es nicht taten, sondern Gott ins Angesicht widerstanden und Gott sie dem Gericht überliefert hatte. Und jetzt frage ich, was stimmt an diesem Bild nicht? Wie kann es sein, dass Gott die Kanaaniter segnet mit so sehr, dass das Land überfließend ist mit Milch und Honig und die Früchte so groß sind, wenn er sie doch gleichzeitig für gerichtsreif erklärt und sie vernichten will? Wie kann es sein? Widerspricht sich da die Bibel nicht? Versteht ihr, was ich meine? Irgendwie kommen wir mit diesem Bild nicht so zurecht. Einerseits sagt er, dieses Land ist ein Land, in dem ihr total abhängig seid von mir. Und auf der anderen Seite hat er ein Volk, was überhaupt nicht nach ihm fragt in diesem Land und was trotzdem offensichtlich Regen empfängt. Land ist ein Land, wo Milch und Honig fließt. Im Moment noch. Sagt es etwas darüber aus, dass Gott mit diesem Land happy ist? Mit der Bevölkerung, die darin lebt, happy ist? Können wir aus einem scheinbar offensichtlichen Segen ableiten, dass Gott happy ist mit dem, wie wir leben? Nein. Jesus sagt in Matthäus 5,45, denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute, lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Wenn es uns gut geht, können wir nicht automatisch annehmen, dass Gott mit uns zufrieden ist. Er lässt einfach regnen über Gerechte und Ungerechte. Dass es dem Ungerechten, dem Gottlosen, dem an Gott nicht Interessierten gut geht, ist kein Ausdruck eines speziellen Segens, sondern der allgemeinen Gnade Gottes. Die er über alle Menschen ausgießt. Dass es dir, der du nicht mit Gott lebst, gut geht, sagt nichts darüber aus, dass Gott das gut findet. Es ist die Gnade, die Gott dir schenkt, dass du durch seine Güte zur Umkehr geleitet wirst. Gott tut dir gut, damit du umkehrst. Er zeigt dir seine Güte, damit du seine Güte erkennst, die er dir noch in viel größerem Maße geben will. Und dann kommt noch etwas weiteres hinzu. Israel war ja auch nicht gerade das moralisch hochstehende Volk, als dass wir es gerne sähen. Es hat in Ägypten auch den Götzen gedient. Es hat viel sich angepasst an das Land. Und später hat es bewiesen, dass es nicht viel von dem verlassen hat, wo es hergekommen ist. Gott hat dieses Volk nicht erwählt und nicht aus Ägypten herausgeführt, weil es so toll war, weil es ihn so geliebt hat, weil es ihm hingebungsvoll gedient hat und deshalb wert war, gerettet zu werden. Er hat es gerade aus einem anderen Grund, aus mehr oder weniger fast aus dem Gegenteil heraus erwählt und gerettet. Es wurde herausgeführt, weil Gott sich durch sein Handeln an diesem Volk verherrlichen wollte. Er wollte zeigen, dass er erstens seinem Freund Abraham ein Versprechen hält, das er ihm gegeben hat. Dass er ein Mann, ein Gott ist, der seine Versprechen hält. Und zweitens, dass er wollte zeigen, was er mit einem Volk tun kann, das gering ist, das in der Sklaverei groß geworden ist, das keine Hilfe hatte. Er wollte zeigen, was passiert, wenn dieses Volk in der Abhängigkeit von ihm lebt. Was aus diesem Volk, was klein, gering, niedergetreten, ohne Selbstbewusstsein, ohne irgendetwas war, was aus diesem Volk werden kann. Was er mit diesem Volk machen kann. Und er bringt es in ein Land, in dem sie von ihm und seinem Segen abhängig sein würden. Wo sie gezwungen sein würden, wirklich mit ihm zu leben. Du und ich wurden aus demselben Grund gerettet. Du und ich sind in derselben Situation wie Israel. Wir sind von Gott in ein Land gebracht worden, in dem wir absolut, total abhängig sind von ihm. Das geistliche Land, in dem wir leben, ist nicht ein Land, wo alles automatisch läuft, sondern wo wir täglich von Gottes Versorgung, von seinem Segen, von seinem Für-uns-Sein abhängig sind. Jesus sagt seinen Jüngern, es unmissverständlich. Was sagt er ihnen? Ohne mich könnt ihr nichts tun. Das ist mehr oder weniger Kurzfassung von dem, was in diesem Kapitel drinsteht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Können wir das mal alle sagen? Ohne dich kann ich nichts tun. Ohne Jesus kann ich nichts tun. Nochmal, ohne Jesus kann ich nichts tun. Glauben wir das? Dieses kommende Jahr ist ein Jahr, in dem wir wieder neu, wieder vermehrt, vertieft lernen werden, dieses ohne Jesus kann ich nichts tun. Weil wir in diesem Land leben, wo wir ohne ihn nichts tun können. Ohne ihn können wir kein fruchtbares Leben führen. Ohne ihn wird das, was wir tun, was du und ich tun, keinen Bestand haben. Ohne ihn arbeitest du und ich umsonst. Ohne ihn macht alles, was wir uns vielleicht in unserem Inneren wünschen, wonach wir uns ausstrecken, was wir uns ersehnen, keinen Sinn. Und ich sage nicht, dass es einfach ist, dieses Bewusstsein zu leben, dass wir ohne ihn nichts tun können. Vielleicht passiert es mir, dass ich den Tag beginne und ich habe mit keinem Gedanken an Gott gedacht. Dass ich einfach so in den Tag reingehe und Zeitung aufschlage, was auch immer, einfach schon anfange und werkel und nicht daran denke, dass ich eigentlich abhängig bin von Gott. Vielleicht bin ich der Einzige, dem das so passiert, und ihr alle seid da schon viel weiter, dann muss ich das lernen in diesem Jahr. Aber wie schnell sind wir in Situationen, in denen wir meinen, schnell eine Entscheidung treffen zu müssen und keine Zeit denken zu haben, mal Gott zu fragen, was möchtest du eigentlich in dieser Situation? Wieso möchtest du eigentlich, dass ich dieses Problem, diese Herausforderung angehe? Was sind deine Gedanken über diese Person, über die ich mich aufrege? Gott sagt seinem Volk über dieses Land, es ist ein Land, auf das der Herr dein Gott Acht hat. Beständig sind die Augen des Herrn deines Gottes darauf gerichtet, vom Anfang des Jahres bis zum Ende des Jahres. Vom ersten Moment des Jahres bis zu seinem Ende sind Gottes Augen auf dein Land gerichtet. Er sieht dich. Und es ist nicht etwas, was uns beängstigen sollte, sondern es ist etwas, was uns erfreuen sollte. Es ist etwas, was uns ermutigen sollte. Hey, Gott hat Acht auf mich. Gott schaut nach mir. Er schaut, dass mein Land bewässert ist. Er schaut, dass in meinem Land die Dinge wachsen. Die Bibel sagt, dass Gott derjenige ist, der Wachstum und Gedeihen gibt. Gott kann in diesem Jahr, in deinem Land, Wachstum und Gedeihen schenken. Und er will es. Er will uns ja segnen. Ist das nicht eine Verheißung, die Mut macht? Vielleicht bin ich nicht so in der Lage, das rüberzubringen, aber mich ermutigt es. Mich ermutigt zu wissen, dass Gott für mich ist. Mich hat es ermutigt zu wissen, dass er mit mir ist und ich in Südafrika nicht alleine bin. Und meine Frau nicht irgendwie in Schwierigkeiten, wir beide in Schwierigkeiten geraten, sondern dass er bei uns ist. Dass er wollte, dass wir da sind, er wollte, dass wir die Reise machen, er wollte, dass wir die Auszeit machen. Und ich wusste, dass er dafür sorgt, dass es uns gut geht. Dieses neue Land, dieses neue Jahr ist ein Geschenk von Gottes an dich, indem er möchte, dass es dir gut geht. Die Frage ist allerdings, die sich hier stellt, ist der Segen Gottes bedingungslos? Segnet Gott bedingungslos? Ich sehe da ein Nicken. Ja, Gott segnet bedingungslos. Da höre ich ein Gegenargument. Manchmal vermischen wir die Dinge etwas. Es gibt zwei Begriffe, die wir da auseinanderhalten müssen. Der eine Begriff ist Gnade und andere ist Segen. Gnade ist bedingungslos. Dass wir Gottes Gnade empfangen, geschieht ohne Vorbedingungen. Dass Israel aus Ägypten herausgeführt worden ist, war Gnade. Israel hat es nicht verdient, vor anderen Völkern bevorzugt zu werden. Hat es nicht viele Völker zur damaligen Zeit gegeben, die irgendwo unterjocht waren, die irgendwo im Exil waren, die irgendwo von einem herrschenden König unterdrückt worden sind? Wären nicht viele andere Völker genauso berechtigt gewesen, quasi gerettet zu werden, aus ihrer Gefangenschaft herausgeführt zu werden? Und es war Israel. Das ist Gnade. Gott schenkt seinem Volk seine Gnade. Den Segen, den soll das Volk erleben im Land Kanaan. Wenn das Volk nicht nur in seinem Land lebt, in das Gott es hineingeführt hat, aus Gnade, sondern in diesem Land auch nach seinen Ordnungen lebt und handelt. Er schenkt ihm seinen Segen, wenn es dies nicht nur gezwungenermaßen tut. Ja, jetzt hat uns Gott halt da hingebracht und jetzt müssen wir das halt machen. Das passt uns zwar nicht, aber wir tun es halt. Sondern wenn wir es freudig tun, wenn wir es aus Liebe tun, dann will Gott uns segnen. Das Volk soll gesegnet werden, wenn es seinen Gott von ganzem Herzen liebt. Dann kommt aus dieser Liebesbeziehung der Segen. Ist also der Segen an Bedingungen geknüpft? Absolut. Segen ist nicht bedingungslos im Gegensatz zu Gnade. Segen ist geknüpft an Bedingungen. Gott sagt seinem Volk, und es wird geschehen, Vers 13, wenn ihr genau auf meine Gebote hört, die ich euch heute gebiete, den Herrn, euren Gott, zu lieben, ihm zu dienen mit eurem ganzen Herzen, mit eurer ganzen Seele. Wenn, das ist die Bedingung. Hier steht eigentlich schon das, was Jesus an anderer Stelle sagt. Johannes 14, 15, wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Mit Jesus leben, seine Gebote halten, ist etwas, was aus der Liebesbeziehung heraus passieren sollte. Wir sollten nie getrieben werden von schlechtem Gewissen, von irgendwelchen Geboten, die wir halt jetzt halten sollen, sondern, hey, Jesus liebt mich, ich liebe ihn und ich will das, was ihm wichtig ist, ich will das auch für mich wichtig machen. Manchmal erleben wir das ein bisschen in unseren Ehen, dass wir, weil wir wissen, etwas ist unserem Ehepartner wichtig, dann tun wir das. Ich erlebe mich manchmal damit dabei, dass ich mich dazu überwinden muss, es liebend zu tun. Aber manchmal gelingt es mir auch aus dem spontanen Lieben heraus, es liebend zu tun. Manchmal weiß man, der andere hätte etwas gerne und dann tut man es einfach, weil er es gerne hätte, ohne dass er etwas gesagt hat. Manchmal gibt man dem Partner das größere Stück oder den größeren Teil vom was auch immer. Warum? Man weiß, er mag es auch. Und dann tut man das, weil man mag einfach, dass er mehr hat. Und es ist ja manchmal oft so schwierig mit dem Teilen. Und bevor ich da irgendwie das abzähle, mache ich lieber, das passiert aus Liebe. Nicht, weil der Partner sagt, ich will. Versteht ihr? Und das ist die Beziehung, die wir zu Jesus haben sollten, diese Liebesbeziehung. Immer wieder stelle ich fest, ich liebe Jesus nicht so, wie ich das gerne will und wie ich das auch sollte. Ja, wir sollen du sollst deinen Gott, deinen Herrn lieben. Da steht, du sollst. Aber ich will es auch. Und dann bitte ich ihn, dass er mir hilft, ihn zu lieben, dass er neu die Liebe zu ihm in mir entfacht, dass er sie neu ausgießt durch den Heiligen Geist, dass ich ihn so lieben kann, wie er es verdient, wie es ihm gemäß ist. Denn bei den Menschen ist eine lieblose Beziehung bald eine tote Beziehung, oder? Und ich will keine tote Beziehung zu meinem Herrn. Also ist die Bedingung, Jesus lieben und seine Gebote tun. Und dann geht's weiter, Vers 14. Dann gebe ich den Regen eures Landes zu seiner Zeit, den Frühregen und den Spätregen, damit du dein Getreide und deinen Most und dein Öl einsammelst. Und ich werde für dein Vieh Kraut auf dem Feld geben und du wirst essen und satt werden. Das beschreibt, was der Segen Gottes auslösen wird. Er wird das Land, das Leben fruchtbar machen, damit all das wachsen kann, was dein Leben zu einem überfließenden Leben macht. Jesus sagt in Johannes 10,10, ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Es ist interessant, wie man das übersetzen kann. Dein Leben soll 2020 ein Leben sein, in dem du genug hast. Das kann sein, dass du tatsächlich ein richtig volles Leben bekommst. Ein Leben, was so richtig überquillt von all dem, was du dir vielleicht auch gewünscht hast. Wo du gar nicht weißt, wo du mit all dem hin sollst. Einfach weil Gott dich segnen möchte. Es kann aber auch sein, dass du wirklich genügend von dem hast, was du brauchst. Und du mit Paulus sagen kannst, ich kann viel haben, ich kann wenig haben, ich vermag alles durch den, der mich dazu in die Lage versetzt, nämlich Christus. Das Leben und volle Genüge haben heißt nicht unbedingt immer den Überfluss haben. Aber doch von dem, was wir brauchen, genug zu haben zum Leben. In 2. Korinther 9,8 wird deutlich, dass Gnade und Segen bzw. Überfluss nicht dasselbe ist, sondern dass das eine aus dem anderen folgt oder folgen sollte. In 2. Korinther 9,8 heißt es, Gott aber vermag euch jede Gnade überreichlich zu geben, und jetzt kommt's, damit ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. Ja, zuerst kommt die Gnade, die uns dann befähigt, aber in allem genug zu haben. Gottes Gnade in unserem Leben soll uns dazu befähigen, seinen Segen zu empfangen und ein Segen für andere zu sein. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Wenn wir das, was uns gegeben ist, die Gnade im Gehorsam ausleben, werden wir Segensempfänger und Segensspender. Nehmen wir das Gleichnis von den anvertrauten Pfunden. Das ist den meisten bekannt, aber ich erzähle es nochmal. Ja, da ist ja ein Herr, der hat drei Knechte. Diesen drei Knechten gibt er entsprechend dem, wie er sie einschätzt, wie sie mit Verantwortung umgehen können, gibt er einen bestimmten Geldbetrag. Dem einen gibt er 5 Millionen Euro, dem anderen gibt er 2 Millionen Euro und dem dritten gibt er 1 Million Euro. Ja, wenn man diese 5, 2, 1 so nur auf Euro, nicht Millionen, sondern nur Euro, dann denkt man ja, ein Euro, was kann ich schon mit einem Euro machen? Die Talente, das war richtig, richtig, richtig viel Geld. Das war etwa der Betrag von Millionen. Ein Talent, eine Million. Und Jesus macht mit diesem hohen, indem er diesen hohen Betrag nennt, macht er deutlich, wie sehr Gott uns die Verantwortung übertragen hat. Wie viel Verantwortung er uns gegeben hat. Wie viel er uns eigentlich gegeben hat. Das Interessante ist, dass jeder unterschiedlich hat. Und es gibt da auch eine Stelle in Epheser 4, 7, die das ein Stück weit beschreibt. Da heißt es, jedem Einzelnen von uns aber ist die Gnade nach dem Maß der Gabe Christi gegeben. Was die Knechte mit dem ihnen Anvertrauten tun, ja, mit der ihnen anvertrauten Gnade tun, das ist zunächst Gehorsam, dass sie etwas damit tun. Und was daraus entsteht, dass es sich bei den Zweien verdoppelt, auf 10 Millionen Euro, auf 4 Millionen Euro, das ist Segen. Einer der Knechte nimmt die Million, verbuddelt sie im Boden und tut nichts damit. Das muss man sich mal geben. Ja, er nimmt eine Million Euro und tut nichts damit. Heutzutage ist es auch schwierig, mit einer Million Euro was zu machen, weil man weiß gar nicht, wo man es investieren soll. Also bringst du auf Bank, wird es immer weniger. Machst in Immobilien, weißt nicht, ob die Immobilienblase demnächst mal platzt und du dann diese Million Euro halbiert hast. Also es ist sehr schwierig. So, wenn wir mal in unserer Gegenwart denken. Aber darum geht es ja nicht. Es geht darum, was machen wir eigentlich mit unserem Leben? Was machst du mit deinem Leben? Was machst du mit deinem dir von Jesus geschenkten neuen Leben in diesem Jahr? Wie gehst du mit dem dir Anvertrauten gut um? Wie wirst du das, was dir an Gnade gegeben ist, wie wirst du sie einsetzen? Und vor allen Dingen, wie wirst du zuallererst deine Beziehung zu ihm pflegen? Diese Liebesbeziehung, die er so sehr möchte. Wirst du die Liebesbeziehung pflegen und aus dieser Beziehung heraus für ihn leben, ihm dienen, dein Bestes geben? Oder wirst du das, was du hast, vergraben, wie der eine mit der 1 Million Euro? Wirst du dem, was du hast, gleichgültig gegenüber sein? Na gut, das ist ja sowieso nicht, eigentlich nicht meins, das ist ja seins. Und am Ende bin ich sowieso nur der Blöde, wenn es nicht klappt. Oder wirst du Gott und seinem Vertrauen in dich entsprechend handeln? Wirst du das, wo er sagt, hey, ich habe dir was gegeben, wirst du das verwenden für ihn? Oder wirst du ihm wieder mit der 1 Million eben nicht vertrauen, nicht glauben, dass er es eigentlich gut mit dir meint, dass er dir etwas Gutes gegeben hat und egal was bei rauskommt, wenn du es nur einsetzt, sich darüber freuen wird. Denn dazu hat er es uns gegeben. Er will, dass wir es einsetzen, er will, dass wir etwas damit machen. Mit diesem neuen Leben, mit diesem neuen Jahr, dass wir es zu seiner Ehre einsetzen. Wirst du das tun? Ich möchte, dass wir aufstehen und ich noch für uns beten kann.